Hallo, ich bin Eva. Ich mache gerne Podcast. Ich bin 6 Jahre alt und ich gehe bald in die Schule.
Und machst du gerne Podcast?
Ja, ich mache gerne Podcast.
Das ist schön. Dann machen wir jetzt zusammen Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 54. Dann kann ich auch Zeitungsartikel indoors stopfen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks zum Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute werde ich mit euch mal über folgendes Thema sprechen. Warum werden eigentlich Spezifikationen erstellt und nie gelesen? Und das ist auch so ein Hintergrund, warum ich diesen Titel für die heutige Episode gewählt habe. Und zwar habe ich genau diesen Satz vor ein paar Wochen gehört in einem Projekt, im Gespräch zwischen einer Requirements-Ingenieurin und einem Softwareentwickler, die sich sehr heftig darüber stritten, über den Stand und was damit eigentlich gemacht wird. Und irgendwann schimpfte sie laut und sagte, dann kann ich auch einen Zeitungsartikel in Dorsch stopfen, drehte sich um und ging. Und das fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, hey, da muss ich mal eine Episode drüber machen, denn das ist ein Thema oder eine Aussage, wo ganz viel Spannendes drinsteckt. Und so werde ich einfach heute mal in dieser Episode meine Gedanken mit euch teilen und ein paar Tipps und Tricks geben, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Vieles von dem, was ich jetzt erzählen werde, kommt natürlich aus der Systementwicklung. Das heißt auch vieles aus dem klassischen Umfeld der Entwicklung. Aber ich habe auch schon oft genug agile Projekte gesehen, wo im Prinzip Ähnliches passiert ist, so dass ich denke, das ein oder andere, was ich da an Erfahrung habe, wird auch entsprechend für die agilen Projekte gelten. Bevor wir jetzt einsteigen in das Thema, einen ganz kurzen Hinweis auf den Abschluss. Ich habe noch wieder ein, zwei interessante Informationen. Zum einen einen aktuellen Status zum unserem Barcamp, den Systems Camp, was ja stattfinden wird am 6. Juli 2013. Und eben auch einen aktuellen Stand zu meinem Buchprojekt in 30 Tagen zu besseren Spezifikationen. Also hört einfach mal noch rein am Ende der Episode. Dann werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, worüber reden wir heute? Und zwar Systemspezifikationen werden erstellt und nicht gelesen. Das ist so ein Problem, was ich immer wieder irgendwo sehe. Das heißt, entweder die Systemanforderungsspezifikation oder die Systemarchitekturspezifikation sind einfach vorhanden und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird nicht gelesen oder eben Feedbacks kommen nicht wirklich. Das heißt, wenn ich diese Spezifikation als Systemingenieur oder Requirements-verantwortlicher Ingenieur dort dann irgendjemand zum Gegenlesen gebe, dann habe ich das Gefühl, kommen überhaupt keine Feedbacks zurück. Und was auch mir immer mal wieder auffällt und auch deutlich in den Gesprächen immer wieder auffällt, ist auch die Anforderungen, die dann dort irgendwo abgestimmt worden sind und dann auch freigegeben worden sind, werden irgendwie nicht umgesetzt. Das heißt, hinterher kommt was ganz anderes raus, als vorher spezifiziert worden ist oder eben, dass der Test halt sagt, ja, hier, das ist ja die Hälfte oder ein Drittel, funktioniert ja gar nicht so, wie es beschrieben worden ist. Und auch das ist wieder so ein Thema, was mich immer wieder anpiekst, mal anzusprechen und auch mal einen Finger in die Wunde zu legen. Und was ich oft auch erlebt habe in meinen Jahren als Troubleshooter ist, dass viele Rückfragen kamen durch die Entwicklungsmannschaft. Und manchmal habe ich dann so das Fragezeichen über dem Kopf und fragte mich, wird das eigentlich nicht gelesen, was ich da produziere? So, und das ist so ein bisschen der Rahmen, an dem ich heute die Episode ausrichten möchte. Und bevor wir jetzt eigentlich einsteigen in meine Gedanken, möchte ich nochmal ein paar Themen oder ein paar Punkte zum Thema Spezifikationen und Dokumentationen geben. Warum erschaffen wir eigentlich Ergebnisse wie Lastenhefte, wie eine Systemanforderungsspezifikation oder auch Systemarchitekturen und die Dokumentation davon? Und es gibt da eine sehr naheliegende Antwort, die höre ich immer häufig, wenn ich irgendwo als Mentor unterwegs bin. Ja, der Prozess, der gibt uns das vor. Da steht das drin. Engineering 1, das sind die Lastenhefte, die müssen analysiert werden. Engineering 2, da müssen irgendwelche Systemspezifikationen, also die Anforderungen irgendwie auch niedergeschrieben werden. Und Engineering 3, da müssen wir halt auch unsere Systemarchitektur spezifizieren und dokumentieren. Und das ist so die naheliegende Antwort, aber eigentlich geht's tiefer und zwar viel tiefer. Dahinter dieser ganzen Geschichte steht nämlich ein entscheidender Punkt. Und zwar geht es am Ende des Tages um das Verstehen, was eigentlich entwickelt werden soll. Also um Kommunikation und um Abstimmung. Und das Ergebnis aus dieser Kommunikation und Abstimmung ist dann am Ende ein Dokument, eine Spezifikation. Und ich habe häufig auch immer die Fragen, ja, Herr Pfingsten, da produzieren Sie so viel Papier. Ja, das ist am Ende das Ergebnis, was ich produziere. Aber das Verhältnis, was ich habe zwischen Erstellung der Spezifikation in einem Werkzeug wie DAWS oder anderen, die es da gibt, und dem eigentlichen Vorarbeit ist bei mir typischerweise 70% Kommunikation und 30% Erstellung und Dokumentation dessen, was ich dort abgestimmt habe. Und wir sehen das ganz typisch, wenn wir uns irgendwo mal folgende Szene vorstellen. Ich will ein Haus bauen, meiner Frau, meine Familie, wir wollen ein Haus bauen. Und dann ist so der erste völlig klare Schritt, wir gehen zu einem Architekten und stimmen mit dem eben ab, was wir haben wollen. Das heißt, wir brauchen einen Plan, eine Spezifikation. Nur leben tun wir später in dem Haus, nicht in dem Plan. Und das ist so etwas, was ich häufig erlebe, gerade wenn es darum geht, Systemarchitekturen zu erstellen und auch diese Systemarchitekturen zu beschreiben. Diese Architekturen sind unglaublich wichtig für das, was wir tun und für das, was wir am Ende des Tages entwickeln wollen. Aber diese Spezifikationen ist nicht das, was später der Kunde im Alltag nutzt. Egal, ob es jetzt ein Produkt ist oder ein System von Systemen, was in der Summe vielleicht ein Auto ergibt oder sowas. Das heißt, wir merken auch immer wieder in den Projekten, dass es so ist, dass diese Spezifikationen ein wichtiger Schritt sind im Laufe eines Entwicklungsprojektes, aber sie sind nicht das, was der Kunde am Ende des Tages erlebt. Und damit müssen wir einfach umgehen. Und um dieses Ganze ein bisschen aufzudröseln, habe ich mal versucht, zwei Betrachtungen zu machen in der heutigen Episode an. Zwar einmal die Betrachtung aus der Sicht des System- oder Requirements-Ingenieurs, das heißt derjenige, der diese Spezifikationen erzeugt. Und ich mache mir auch mal ein bisschen Gedanken darüber, was können wir eigentlich in dieser Rolle, in dieser Aufgabe, in dieser Verantwortung besser machen. Und die zweite Sicht, die ich heute mal in der Episode ansprechen möchte, ist die Sicht der Entwickler, also der Konstrukteure, der Hardware-Ingenieure, der Software-Ingenieure, also sprich der Spezialisten, die am Ende mit unseren Ergebnissen ja ihren Job bestreiten müssen. Und so mache ich mir auch mal Gedanken darum, was ist Ihre Sicht der Dinge und was gibt es vielleicht auf Ihrer Seite, um eben dieses Verhältnis zwischen denjenigen, die Spezifikationen erstellen und denjenigen, die aus diesen Spezifikationen dann hinter ein nutzbares Ergebnis produzieren, wie zum Beispiel ein System oder ein Produkt, eben etwas besser machen können. Ja, und dann möchte ich mal einsteigen in die erste Sicht, und zwar die Sicht der System- und Requirements-Ingenieure. Was ist so die typische Situation, die ich erlebe? Also als Systemingenieur oder als Requirements-Ingenieur analysiere ich ja typischerweise ein Lastenheft. Und häufig ist es so, ich erwarte noch Rückmeldung von Spezialisten und bekomme sie nicht. Eine weitere typische Situation, die ich auch oft schon erlebt habe, ich schreibe eine SRS, also eine Systems Requirement Specification, und eine SAS, also eine Systems Architecture Specification, sprich also die Problembeschreibung, die Lösungsbeschreibung. Ich hatte das ja auch schon mal in zwei Episoden vertieft. Ich beschreibe also eben diese Spezifikation, gebe sie jemand anderes mit dem Wunsch, mal gegenzulesen, und ich bekomme kein Feedback. Ich laufe da regelrecht hinterher. Dann habe ich häufig genug auch schon erlebt, ich bekomme vom Kunden eine böse Rückmeldung, dass die Umsetzung nicht dem entspricht, was in den Anforderungen beschrieben ist, muss das dann irgendwann wieder diskutieren. Oder ich bekomme eben Rückfragen von Spezialisten und frage mich, ob die irgendwie überhaupt das lesen, was ich da schreibe. Und der typischste Aussage, wie das alles ein bisschen zusammenfasst, ist auch die Rückmeldung, die ich schon häufiger mal bekommen habe, gerade von erfahrenen Ingenieuren, ist: Ich kann erst arbeiten, wenn du mit deiner Systemspezifikation fertig bist. Ja, das ist so die typische Situation, mit der wir uns da irgendwo rumschlagen müssen. Aber was ist denn jetzt so die Ursache? Und da ist so meine Erfahrung über die Jahre eigentlich gewesen, ist entweder ist keine Zeit. Ja, das heißt, es gibt oft Dinge auf Seiten der Entwicklungsingenieure, die irgendwie wichtiger sind. Das kann sein, da muss eine Hardware entworfen werden, da kann sein, da muss eine Konstruktion fertig gemacht werden oder auch die Software muss noch fertig kodiert werden. Also es ist eigentlich irgendwie überhaupt gar keine Zeit für das Arbeitsergebnis der Systemingenieure da. Das zweite Ursache ist, die ich häufig sehe, es ist irgendwo kein Verständnis vorhanden für die Rolle des Requirements-Ingenieurs oder des Systemingenieurs, derjenige, der sich eben um diese Spezifikationen kümmert. Und das habe ich in einem Projekt mal zugespitzt auf den Punkt erlebt, dass ich die Aussage bekommen habe von einem sehr, sehr erfahrenen Hardware-Ingenieur, der zu mir sagte: Herr Pfingsten, was machen Sie eigentlich als Systemingenieur? Sie atmen eigentlich nur meine Luft weg. Also wir sehen da das fehlende Verständnis. Und so die dritte Ursache, die ich oft auch erlebe, ist keine Lust, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Ich als Entwicklungsingenieur bin Spezialist. Spezialist für mein Themenfeld, Spezialist für Softwareentwicklung, Spezialist für Elektronik oder auch Spezialist für die Konstruktion oder Optik oder was auch immer ich gerade als Spezialist als Thema habe. Und ja, so bin ich halt für den Blödsinn da nicht zuständig. Dieses Papier, das da am Ende des Tages rauskommt, was da von diesen Spezialisten auf der Systemebene oder eben auf der Requirements-Ebene produziert wird. Und manchmal ist es auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so Kindergarten. Also ich will das gar nicht verstehen. Ich habe keine Lust dazu und ich will es nicht verstehen. Das ist nicht mein Ding. Fertig. Ja, und das sind so die typischen Situationen, mit denen wir als Systemingenieure oder als Requirements-Ingenieure umgehen müssen. Und ich denke, diese Ursachen sind auch so etwas, was ich vom Gefühl her immer wieder auch dahinter sehe. Die Frage ist jetzt eigentlich, wie können wir damit umgehen? Wie können wir das Ganze ins Positive drehen, sodass alle viel besser miteinander zusammenarbeiten können? Und ich glaube, da gibt es so ein paar Punkte, die ich jetzt einfach mal so als Gedanken zusammengesammelt habe, die es vielleicht helfen, an der einen oder anderen Stelle die Zusammenarbeit zu verbessern. Und zwar der erste Punkt, den ich da ansprechen möchte, ist das Thema Bewusstsein schaffen. Ich hatte ein Troubleshooting-Projekt mal übernommen vor ein paar Jahren. Da war es so, da war die Rolle des Systemingenieurs überhaupt nicht bekannt. Auch die Ergebnisse, die Arbeitsprodukte, die ein Systemingenieur am Ende des Tages hinten raus erschafft, also sprich die Anforderungsspezifikation, Architekturspezifikation, auf Systemebene waren gar nicht bekannt. Das war zwar ein bisschen so in den Prozessen ganz grob dargestellt, in Entwicklungsprozessen, aber eigentlich wusste keiner so richtig, was damit anzufangen. Und da bin ich dann wirklich hingegangen und sah es als meine erste Aufgabe, überhaupt überall Bewusstsein zu schaffen für das, was da am Ende des Tages rauskommt und warum das so unglaublich wichtig ist. Und da war so meine Strategie, eben wirklich kleine Meetings anzusetzen, eine halbe Stunde, und zu sagen, ich möchte einfach mit euch mal darüber reden, was ich hier schaffe, um euch das Bewusstsein zu geben, warum das Ganze eigentlich hier Sinn macht. Und das ist so eins der Erstmöglichkeiten, damit umzugehen. Eine nächste Möglichkeit, damit umzugehen, ist eben wirklich eine einfache und lesbare Spezifikation schaffen. Ja, ich kann das gut verstehen, dass die Spezialisten sich da am Ende des Tages nicht mit beschäftigen wollen, weil das, was ich häufig erlebe, ist nicht wirklich das, was eine einfache und lesbare Spezifikation ausmacht. Und was ich immer nutze, also über die Jahre, was mir sehr geholfen hat, ist eben wirklich mit Pattern zu arbeiten, also mit Schablonen, wo ich meine Dokumente schablonenhaft strukturiere und das auch am Anfang erläutere, warum das so ist. Und das hat schon oft dazu geführt, dass ich eben auch ein viel, viel besseres Feedback bekommen habe. Dann eine ganz wichtige Sache ist, ich muss konstant dranbleiben. Ja, das heißt, ich muss wirklich dranbleiben, ich muss hinter den Leuten herrennen, das ist leider so, das ist nichts Böses, ich kann das gut verstehen, dass sie immer gerade für mich keine Zeit haben, aber das bedeutet, ich darf da nicht aufgeben, ich muss wirklich dranbleiben und es muss auch klar sein, was für eine Rolle ich habe. Und das ist nämlich auch so ein Thema, was vielen nicht so klar war, eben warum es mich gibt und eben was meine Rolle da am Ende des Tages eigentlich schafft und warum ich da immer hinterherlaufe und es wirklich von Ihnen auch einfordere. Ein weiterer Aspekt, der mit reinkommt und was mir immer sehr geholfen hat, mit dieser Situation umzugehen, ist eben wirklich mit Respekt zu kommunizieren. Ja, das ist eine Geschichte, da habe ich mal das Erlebnis gehabt in einem Projekt auch vor ein paar Jahren. Da habe ich die Systemanforderungsspezifikation entworfen, so den ersten Hub habe ich dann zusammengeschrieben und bevor ich dann weitermache, gehe ich immer sehr früh hin und mache Peer Reviews. Das heißt, ich gehe mit meinen Dokumenten auf irgendeinen der Spezialisten zu und sage hier, das ist der erste Wurf, mein erstes Ergebnis. Würdest du es bitte mal gegenlesen? Ganz grob, von mir aus mit einem roten Stift, einfach da drin reinschreiben, was du hast an Anmerkungen und dementsprechend dann mir ein Feedback geben, sodass ich schon sehr früh gucken kann, ob ich hier eigentlich das Richtige schaffe. Und da habe ich das Erlebnis gehabt, ich kam dann zurück, erst wollte er gar nicht mehr mit mir reden, dann habe ich es geschafft, den Zugang zu ihm zu finden und wenigstens mal nochmal mein Review-Ergebnis zu bekommen. Er hat sich dann umgedreht, hat mir dann einen kleinen Stapel Papier hingeschmissen, hat gesagt, das ist alles Müll, mit so einem Blödsinn, da kann ich nichts mit anfangen. Ich stand dann ziemlich verdattert da, weil ich war ja nun auch über 10 Jahre mittlerweile in der Branche und habe das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht und so eine Reaktion hatte ich eigentlich noch nie. Ja, das ist etwas, unser Eins dann ziemlich vom Kopf gestoßen dasteht und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Dann habe ich dann aber relativ schnell die Kurve im Kopf bekommen und habe ihn freundlich und mit Respekt gefragt, ob er mir wenigstens seine Anmerkung, die er schon reingeschrieben hatte, mal innerhalb der nächsten 5 oder 10 Minuten ganz kurz erläutern kann. Das hat er schlicht abgelehnt und war gar nicht mehr bereit, mit mir zu reden. Er sagte, über so einen Blödsinn, über so einen Müll, da verschwendet er nur Zeit. Und egal, wie krass das ist, bleibt respektvoll und kommuniziert respektvoll mit den Kollegen. Das ist etwas, was mir immer sehr geholfen hat, mit der Situation umzugehen. Dann eine Geschichte, ich habe es auch schon gerade erwähnt, nutzt wirklich Reviews. Ja, das ist etwas, was euch sehr stark helfen kann. Und dann geht wirklich schnell in kleinen Iterationen hin und fragt nach Feedback. Nicht erst mit dem 300 Seiten Spezifikationsergebnis Version 0.9 dann ankommen, die nach dem Review 1.0 ist, sondern wirklich zu sagen, ich schreibe jetzt mal so die nächste Woche mal zusammen, was ich habe, dann habe ich vielleicht einen ersten Stand, den gebe ich mal rund und gucke mal von den verschiedenen Leuten, was ich bekomme und ab dann mache ich halt wirklich geplante Iterationen und jedes Mal, wenn ich eine kleine Iteration fertig habe, das können 3, 4 Seiten sein, dann gebe ich die mal einem Kollegen und der liest sie mal gegen und der Effekt, den ich dann auch oft immer wieder habe, ist, naja, 3, 4 Seiten, das kann ich ja mal eben schnell zwischendurch gegenlesen und dann entsprechend zusammenschreiben, was mir aufgefallen ist. Oder anmerken, das reicht oft beim Peer Review einfach nur anzumerken. So gebe ich eben einem Kollegen nicht so einen riesen Stapel, weil ganz ehrlich, auch wenn ich schon so lange in dieser Rolle und so lange in dieser Branche und so lange das mache, was ich hier auch euch erzähle, ich habe auch keinen Bock, 300 Seiten an einem Stück zu lesen. Da werde ich wahnsinnig drüber. Ja, dann eine Geschichte, die mir auch immer wieder sehr geholfen hat, mit diesen Situationen umzugehen, ist eben sogenannte Zwischenbaselines zu erstellen. Was bedeutet, ich hatte das ja in der Episode 52, wie kann ich mein Anforderungsmanagement neu ausrichten, auch schon mal angesprochen. Diese Werkzeuge bieten mir ja die Möglichkeit, so Zwischenbaselines zu erzeugen, sprich quasi ein Snapshot zu machen und dieses Snapshot wirklich dann auch reviewen zu lassen. Nicht, vielleicht nicht zwingend nur in einem Peer-Review, sondern auch schon ein bisschen formaler, sodass ich auch gleich für die Assessoren die Dokumentation habe, dass ich meine Ergebnisse habe reviewen lassen, aber eben halt darüber auch priorisieren und zu sagen, ich habe in dieser Baseline mich um diese Funktionalität gekümmert und in dieser Baseline um jene Funktionalität oder um jenes Modul oder dieses Modul in der Systemarchitektur, je nachdem. Also das hilft mir auch immer sehr stark, mit solchen Situationen umzugehen. Und ein letzter Punkt, der mir auch immer sehr geholfen hat, damit umzugehen, ist eben, ich binde einfach die Tester und die Qualitäter mit ein. Das ist so ein Punkt, der irgendwie aus meiner Sicht sehr häufig vergessen wird, weil diese beiden Rollen sind unglaublich wichtig für den Systemingenieur. Die Systemtester geben mir die Rückmeldung, ob in der Umsetzung das wirklich vorhanden ist, was eigentlich gedacht worden ist als Anforderung. Und wenn die Tester mir schon die Rückmeldung geben, meine Anforderungen sind nicht gut, dann kann ich an der Stelle wirklich schon vermeiden, dass ich mit diesem Anforderungsreifegrad auf die Spezialisten zugehe und sage, hier, das musst du umsetzen. Und der sagt, ich verstehe überhaupt nicht, was du hier von mir willst. Genauso mit den Qualitätern. Auch die kann ich einbinden und sagen, hier, auch du, lest mal gegen. Passt das überhaupt? Halte ich mich da an die Standards? Halte ich mich an die Vorgaben? Ist das, was ich da beschreibe, eigentlich in Ordnung? Und das funktioniert wunderbar in der Nutzung eben mit Dingen wie einem Sprint oder auch einem Weekly Build oder eben halt auch der Retrospektive, wo ich dann auch diese Kollegen mit einbinde. Ja, das war so ein bisschen die Sicht und Erfahrung aus der Ebene der Systemingenieure und der Requirements-Ingenieure. Ich möchte aber auch ganz bewusst mal die Sicht der Entwicklungsingenieure ansprechen, weil ich glaube, an der Stelle ist auch ein Verständnis wichtig für uns Systemingenieure. Wie sehen eigentlich Entwicklungsingenieure das, was wir da produzieren? Und was ist so die typische Situation, in denen Entwicklungsingenieure stecken? Entweder sie erhalten Kopien von irgendwelchen Lastenheften als Systemspezifikation. Ja, da würde ich mich auch veräppelt vorkommen. Ja, wenn ich das Lastenheft irgendwann mal vielleicht mitbewertet habe in der Angebotsphase und dann erscheint das 6 Monate später nochmal als Systemspezifikation und ich merke, da sind immer der gleiche Bullshit drin, den ich damals mal abgelehnt habe in der Anforderungsphase, ja, dann würde ich das auch nicht ernst nehmen. Eine andere typische Situation für die Entwicklungsingenieure ist, dass die Strukturen in Spezifikationen schlicht unübersichtlich sind. Ich habe schon so wahnsinnig viele Spezifikationen gesehen und unterschiedliche Herangehensweisen und da sind manche Strukturen echt schlecht und das macht das Lesen nicht schöner und dementsprechend ist es auch für einen Entwicklungsingenieur schlicht anstrengend, solche Spezifikation zu lesen, wenn in diesen Spezifikationen keine logischen Strukturen drin sind, sodass ich dauernd durch die Gegend hüpfe. Was auch stark mit dem nächsten Punkt zusammenhängt, auch der Inhalt ist dann chaotisch. Wenn ich Strukturen habe, die nicht sinngebend sind, dann habe ich häufig auch noch damit gekoppelt, den nächsten Punkt, die typische Situation, dass der Inhalt chaotisch ist. Also manchmal gut beschrieben, manchmal nicht so gut beschrieben, manchmal auf einem sehr übergeordneten Level, manchmal detailliert, so weit, dass wirklich vorgeschrieben worden ist, wie die Variable im Quellcode heißen soll oder wie der Widerstand in der Schaltung bezeichnet werden soll. Das ist dann etwas, wo ich auch Probleme hätte als Entwicklungsingenieur mit diesen Spezifikationen umzugehen. Als nächster Punkt, der da auch so aus meiner Erfahrung immer wieder mitspielt, ist, die Inhalte sind stark veraltet. Dann kommt irgendwann mal jemand und kümmert sich, das ist dann schön, dann bin ich auch bereit, das gegenzulesen und dann entwickelt sich das Projekt weiter und dann merke ich so nach 6 Monaten, da hat sich überhaupt gar keiner mehr drum gekümmert, aber ich kenne ja die Meetings, ich kenne ja die Mails und so weiter als Spezialist, ich kriege das ja alles mit, aber keiner kümmert sich um die Spezifikationen und irgendwann ist mir bewusst oder unbewusst klar, dass die schlicht veraltet sind. Und wenn dann irgendeiner vorbeikommt und dann irgendwas plötzlich ändern will, dann hätte ich auch keine Lust mehr, mich damit zu beschäftigen. Also das ist auch so ein Punkt, so eine typische Situation. Und abschließend eine ganz typische Situation, die aus Sicht der Entwicklungsingenieure immer wieder erlebt wird, ist, dass diese Spezifikationen schlicht über den Zaun geworfen werden. So nach dem Motto, so zack, jetzt hier hast es, muss umsetzen. Und vorher nie gesehen und sich dann hinterfragen, was mache ich da eigentlich? Also das ist etwas, was aus Sicht der Entwicklungsingenieure auch immer wieder typischerweise vorkommt. Ein bisschen Hintergrund dazu, was ist so aus meiner Erfahrung die Ursache? Eine der größten Ursachen und das echt größte Problem ist ein Managementproblem. Und zwar sind Lastenhefte, Systemspezifikationen, also Anforderungsspezifikationen oder Systemarchitekturspezifikationen irgendwie unwichtig im Management. Das wird nicht als wichtig erachtet. Das sagt natürlich keiner, das hört man nie, aber es ist am Handeln erkennbar. Ja, da wird immer groß gekehlt und gesagt, ja, wir müssen aber die Spezifikation machen, aber wenn es darum geht, dass mal ganz schnell irgendein neues Ergebnis entwickelt werden muss, weil es ein Problem gibt, dann wird das ganze Thema Spezifikation mal einfach rausgestrichen. Ja, also das ist so ein Problem, was dann sich auch auf die ganzen Teams auswirkt. Eine weitere Ursache meiner Sicht nach ist wirklich eine fehlende Projektstrategie. Das heißt, wenn gar nicht klar ist, wie und was entwickelt werden soll, dann tun sich alle damit schwer und dann tun sich auch die Entwicklungsingenieure damit schwer, wenn irgendwas irgendwie plötzlich über den Zaun fliegt. Auch so eine Ursache, die ich häufig immer wieder irgendwie erlebe. Und eine weitere Ursache ist, hatte ich auch schon eingangs angesprochen, wirklich kein einfaches Vorgehen vorhanden. Ja, das heißt, weder bei der Erstellung ist kein einfaches Vorgehen vorhanden, kein pragmatisches Vorgehen vorhanden, wie aber auch bei den Strukturen. Was stark auch dann sich widerspiegelt, auch in einem Projekt habe ich das sehr extrem erlebt, dass wirklich viele unterschiedliche Personen Spezifikationen erstellt haben und die aber alle keine Spezialisten waren für dieses Thema, sondern die haben dann irgendwie das zusammengeschrieben. Das sah dann so ein bisschen aus wie die Diplomarbeit, aber das ging um eine Spezifikation für ein hochkomplexes System. Auch nicht so gut. Das ist auch so eine Ursache, die ich immer wieder erlebe. Eine weitere Ursache, die auch immer wieder vorkommt, ist eben, dass Reviews fehlen. Sprich also, wenn die Dokumente nicht regelmäßig gereviewt werden, dann wird es mit Sicherheit in irgendeine Richtung laufen, dieses Dokument, diese Spezifikation, aber es ist wahrscheinlich nicht die richtige Richtung und eben halt auch extremer Druck. Wir haben keine Zeit, die Spezifikation zu erstellen, aber eigentlich brauchen wir sie, also werden sie irgendwie zusammengehauen und dann eben chaotisch und unstrukturiert über den Zaun geworfen. Die Frage ist jetzt nun, wie kann ich aus Sicht des Entwicklungsingenieurs damit umgehen? Und da gibt es eben so ein paar Punkte, ein paar Tipps, die ich da für die Entwicklungsingenieure haben. Und der erste ist, geht an eure Systemingenieure, geht an eure Projektmanager und fordert von denen eine Release-Strategie ein. Das ist ein Job, den diese Rollen erzeugen müssen. Das ist etwas, was ich als Systemingenieur liefern muss. Und wenn in eurem Projekt keine Release-Strategie vorhanden ist, dann fordert sie ein und vor allem lasst sie euch erklären und lasst sie euch so erklären, dass ihr sie verstanden habt, weil nur mit diesem Verständnis könnt ihr nachvollziehen, was von den Requirements-Ingenieuren oder von den Systemingenieuren irgendwann geliefert wird und auf was ihr euch vorbereiten könnt und was auch wichtig ist. Damit verbunden ist ein weiterer Tipp, den ich an die Entwicklungsingenieure habe, eben fordert für die Spezifikation auch Verantwortliche ein. Also das heißt Leute, die diese Spezifikation eben dann auch verantworten und das Ergebnis für euch produzieren müssen, die auch ansprechen könnt, die auch fragen könnt. Nächster Tipp, den ich habe, nutzt auch Zwischenstände. Also erwartet bitte nicht, dass ein Systemingenieur und ein Requirements-Ingenieur nach 6 Monaten irgendwann das finale Dokument über den Zaun wirft und dann könnt ihr loslegen. Sondern geht hin und sagt, okay, was hast du denn schon mal in den ersten 3-4 Wochen erstellt? Kann ich damit schon mal was anfangen? Und wenn ich es nur gegenlese oder wenn ich mal daraus versuche, so einen ersten Prototyp zusammenzuschnitzen. Also nutzt auch Zwischenstände, die vorhanden sind. Und gebt aktiv Feedback, gebt aktiv ein Review zurück. Nicht immer muss der Systemingenieur oder der Requirements-Ingenieur daran denken, sondern dann geht ihr aktiv eben mit den Spezifikationen um, drückt euch das aus, macht eure Markierungen dran und geht damit zurück zu dem Systemingenieur. Was wäre ich manchmal froh, wenn das passieren würde? Das würde mir das Leben auch einfacher machen, beziehungsweise meine Arbeit noch viel stärker verbessern, wenn proaktiv durch die Entwicklungsingenieure und durch die Spezialisten Feedback gegeben wird und mir zum Beispiel einfach mal so 5 Seiten auf den Tisch gelegt werden und sagen, ich habe es mal gerade, habe eine halbe Stunde Zeit gehabt, ich habe es mal gegengelesen, hier hast du mal ein Peer-Review-Ergebnis, kannst ja mal durchgucken und wenn du Fragen hast, dann melde dich. Und mein letzter Tipp zu dem ganzen Thema heute in Richtung Entwicklungsingenieure ist eben, wenn ihr Kritik übt, wenn ihr Feedback gebt, trennt bitte zwischen Person und Inhalt. Es ist die eine Geschichte, den Inhalt zu produzieren. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber es ist was anderes, die Person zu kritisieren. Also auch hier wieder an die Rolle oder an die Kollegen auf der Entwicklungsebene. Nutzt respektvolle Kommunikation als eins eurer Mittel. Ja, das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten-Podcasts. So meine Gedanken zur Aussage, dann kann ich auch Zeitungsartikel in Doors stopfen und wie ihr damit umgehen könnt. Alles Wissenswerte der heutigen Episode findet ihr natürlich in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/54. Ein paar Informationen habe ich noch so ein bisschen rund um den Podcast. Wir haben ja bald unser Systems Engineering Barcamp, das Systems Camp 2013. Am 6. Juli ist es soweit. Ich freue mich schon drauf. Wir haben 28 Anmeldungen. Das heißt, es sind nicht mehr viele Plätze da. Wer noch kurz entschlossen Lust hat, sich anzumelden, meldet euch an. Aber beeilt euch, weil es ist nicht mehr lange hin. Ich freue mich schon sehr. Wir sind jetzt gerade in der intensiven Vorbereitung des Barcamps und der Organisation, wie wir das Ganze dann auch an dem Tag abwickeln. Es ist ganz spannend. Ich lerne unglaublich viel über die Organisation eines Barcamps zurzeit. Eine ganz klasse Geschichte. Und ich würde mich sehr freuen, euch da wiederzusehen und mich mit euch auszutauschen. Ja, dann zu meinem Buchprojekt in 30 Tagen zur besseren Spezifikation. Das ist ja das Buchprojekt, was durch eure Feedbacks und eure Anregungen gerade entsteht bei mir. Und da sind schon einige Hörer fleißig dabei, gegenzulesen. Ich habe sogar schon von einem ein Feedback bekommen. Er hat auf der Plattform, auf der ich das Ganze verfügbar mache, mittlerweile schon von den 30 Tagen 17 gegengelesen. Das ist ganz toll. Ich bedanke mich. Ich muss mich jetzt erstmal durcharbeiten. Er hat noch sehr ausführlichen Feedback dann dazu geschrieben insgesamt. Und ich bin ganz gespannt und ganz begeistert, wo das Ganze noch so hinführen wird mit dem Buchprojekt. Eine tolle Geschichte. Wer da noch Lust hat mitzumachen, meldet euch einfach unter mike.pfingsten@blueshaper.de. Ich schalte euch gerne für die Plattform frei. Dann könnt ihr das Rohmaterial von mir erhalten, alles, was ich dort habe, und mir ein Feedback zukommen lassen. Zum Thema Hörertreffen habe ich noch ein paar Sätze. Wir hatten ein super Hörertreffen im Hannover am 20.06.2013. Ich danke an der Stelle nochmal Marco Jakob. Das war eine wirklich klasse Geschichte. Es hat viel Spaß gemacht. Der Wunsch war eben im Rahmen dieses Treffens dort als Einstieg einen kleinen Pachacha zu machen, also 20 Folien mal 20 Sekunden, sodass nach 6 Minuten 40 alles vorbei ist, also die ganze Vortragsform. Ich liebe diese Art der Vorträge, war eine tolle Sache. Wir haben uns über Aufwandsabschätzung unterhalten, wir haben uns über Entwicklungsprojekte unterhalten. Die Zeit ist rasend schnell vergangen und plötzlich stellten wir fest, es ist 2 Stunden später. Ich habe auf jeden Fall noch vor, irgendwie in Stuttgart im Juli vielleicht ein Hörertreffen zu machen. Also wenn da Interesse ist, einfach mal auf mich zukommen. Und der Björn Schörre kam auch ganz aktuell, just heute, als ich diese Episode jetzt gerade aufnehme, auf mich zu und fragte mal, ob wir nicht wieder ein Hörertreffen machen in Bielefeld, vielleicht so im September oder Oktober. Mal schauen. Also wenn ihr da Interesse habt, meldet euch auch. Eine weitere Idee, die ich hatte, ist vielleicht ein virtuelles Hörertreffen. Also vielleicht habt ihr da Lust zu, dass wir uns mal irgendwie virtuell treffen, irgendwie bei Google Hangouts oder so oder über ein Webkonferenztool, wie auch immer, dass wir uns darüber mal austauschen und einfach mal ein bisschen unser Wissen vernetzen. Und wenn ihr Lust habt, meldet euch einfach mal, sagt mir mal Bescheid, wie es damit steht. Ja, und wo wir beim ganzen Thema Hörertreffen sind und Vorträge halten, Ich werde, wie gesagt, immer mehr als Redner gebucht. Und wenn ihr mich irgendwo als Redner bei euch in der Firma haben möchtet oder eben auf eurem neues Netzwerk treffen, wie beispielsweise Marco beim PMI Local Group Hannover oder eben halt auch auf einem Kongress haben möchtet, dann sprecht mich einfach an. Als guter Letzt noch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Ich bin wieder natürlich an der HTW als Dozent unterwegs und betreue da weiter meine Systems Engineering Studenten, diesmal im zweiten Semester. Ich rede mit ihnen über das Thema Industrial Engineering. Und es ist so, dass sie jetzt im dritten Semester, also im Wintersemester 2013/2014, ein Praktikum machen. Ein Praktiksemester und sind da natürlich aktiv auf der Suche. Also wenn ihr da irgendwo in eurem Unternehmen Praktikumsplätze anbietet oder erfahrene Ingenieure sucht, sprich also Bachelor-Ingenieure, internationale Bachelor-Ingenieure, die entsprechend auch das Background haben, auch ein Semester lang bei mir Systems Engineering gehört haben, etwas anbieten möchtet. Es sind einige dabei, die sich sehr für Systems Engineering interessieren und mich regelmäßig mir ein Loch in den Bauch fragen. Und dann meldet euch doch einfach, genauso auch mit Masterarbeiten. Also sie werden dann auch im Sommersemester 2014 Masterarbeiten schreiben. Und wenn ihr auch da Masterarbeiten zu vergeben habt in eurem Unternehmen, meldet euch auch. Sie werden sich sehr freuen. Wie gesagt, es sind 35 internationale Studenten, die da gerade ganz aktiv und fleißig lernen und sich sehr darauf freuen, bald in ihr Praktikum und ihre Masterarbeit zu gehen. Ja, also bleibt mir nur noch zu sagen, ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf eure Feedbacks. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht. Und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Mike Pfingsten.